Der gerade Gang. Die Geschichte Jakob Altmaiers aus Flörsheim. Feature von Bettina Leder.
Die Zuschauerränge in der ehemaligen Turnhalle der Pädagogischen Akademie zu Bonn am Rhein sind überfüllt, als am 7. September 1949 der Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammentritt. Der Rundfunk überträgt die Sitzung, die mit Beethovens Weihe des Hauses beginnt. Dann hält Alterspräsident Paul Löbe die Eröffnungsansprache. Löbe erinnert an den März 1933, als die Mehrheit der Abgeordneten des Reichstages dem Ermächtigungsgesetz zustimmte und damit die Verfassung de facto außer Kraft setzte.
Das war ein illegaler Akt, durchgeführt von einer illegalen Regierung. Der Widerstand dagegen war eine patriotische Tat.
Löbe, seit 1920 SPD-Reichstagsabgeordneter, gehörte zu den wenigen, die ihre Zustimmung verweigerten.
Unter den neu gewählten Abgeordneten sitzt auch Jakob Altmaier aus Flörsheim. Auch er Sozialdemokrat, Parteimitglied seit 1913. 1933 ist er aus Deutschland geflohen. Lange hat er sich gefragt, ob er zurückkehren soll.
Wo sind die Kriegsverbrecher und Menschenschlechter? Keiner will es gewesen sein. Sie hocken in den Mausellöchern und wühlen dort weiter. Weil aber die von ihnen hinterlassenen Trümmerberge so schnell nicht beseitigt werden können, deshalb flüstern und bohren und techtelmechteln die schuldigen Verbrecher, verbreiten Lügen und Schwindel.
So sieht Altmaier 1946 auf Deutschland. Er ist in dem kleinen Ort Flörsheim aufgewachsen. Der Vater war Bäcker, die Familie jüdisch-orthodox. Aber das war nicht wichtig. Früher.
Barfuß laufen über die Stoppelfelder. Kartoffel ausmachen. Seedanzfeier am Main. Flocks Kaspertheater auf der Kapp. Da war der Glanz des Jahres. Der verlobte Tag mit seiner Prozession, mit seinem Meer von weiß gekleideten Kindern, die geschmückten Häuser, die grasbestreuten Straßen und die Blumen, die Musik und die Böllerschüsse.
Die Altmaier-Kinder sind wohl immer mitgelaufen in der Prozession am verlobten Tag, der in Flörsheim seit der Pestepidemie des Jahres 1666 alljährlich begangen wird. Es gibt Fotos aus den 20er Jahren, als sie schon erwachsene Leute waren. Da sieht man Jakobs Bruder Martin in die Kamera strahlen. Ein schöner junger Mann mit lockigem Wuschelkopf. 1939 hat er noch die Flucht nach Frankreich geschafft. Aber er ist ermordet worden, wie fast die ganze große Familie. Soll Jakob Altmaier zurückkehren? Mitten durch ihn hindurch geht der Bruch.
Als Jakob Altmaier am 3. November 1889 als viertes Kind von Lina und Josef Altmaier geboren wird, ist Flörsheim ein kleines Dorf mit 3000 Einwohnern. Gegenüber auf der anderen Mainseite liegt Rüsselsheim, schon damals durch Adam Opel ein Industriestandort. Erst waren es Nähmaschinen, jetzt sind es Fahrräder, die dort hergestellt werden. Etwas weiter entfernt in Höchst befinden sich die Farbwerke, vormals Meister Lucius und Brüning AG, und in Mainz die Werner und Merz Wachswarenfabrik, die als Erfinder und Produzent einer neuartigen Stiefelwichse bald zu Berühmtheit gelangen wird. Einige wenige Flörsheimer arbeiten in den Fabriken auf der anderen Mainseite. Sie fahren morgens mit einem Nachen über den Fluss. Zwar gibt es schon eine Eisenbahn und Adam Kilp, der Schuster, fährt jeden Tag zur Arbeit bis nach Mainz, aber eine Brücke über den Fluss gibt es noch nicht. Die meisten Flörsheimer verdienen ihren Lebensunterhalt als Fischer, Handwerker, Bauern.
Also eine Idylle war Flörsheim auf keinen Fall.
Werner Schiele, von Haus aus Jurist, war der Erste, der die Geschichte Jakob Altmaiers und seiner Familie erzählt hat. Er erforscht die Flörsheimer Geschichte, seit er vor 40 Jahren neu in den Ort gezogen ist.
Die soziale Struktur des Ortes hat der damalige Bürgermeister im Jahre 1884, das war das Geburtsdatum von Bruder Hermann Altmaier, also in einem Bericht wie folgt zusammengefasst: Reiche Leute gibt es hier nicht. Eine Anzahl wohlhabender Leute ist vorhanden, die Zahl der Geringbemittelten und der Armen ist bedeutend.
Die armen Flörsheimer leben dicht gedrängt in den Häusern des sogenannten Unterfleckens. Die Kindersterblichkeit ist hoch, die hygienischen Verhältnisse sind unzureichend. In den Fabriken der Umgebung wird an 6 Tagen in der Woche gearbeitet, teilweise auch am Sonntag. Die Arbeitszeit in der Normalschicht beträgt bei den Farbwerken höchst 57 Stunden, bei den Schichtarbeiten sind es bis zu 84 Stunden.
Flörsheim war über Jahrhunderte hinweg eine nahezu geschlossen katholische Gemeinde. Um die Jahrhundertwende waren 93% der Bevölkerung katholisch, 5% evangelisch, 1,8% Juden. Ja, dementsprechend war natürlich auch das politische Klima, die Partei des politischen Katholizismus, das Zentrum hat hier das politische Geschehen sowohl bei den Wahlen auch in der Gemeindevertretung bestimmt. Das Zentrum kam zwischen 30% und 50% der Wählerstimmen. In der Weimarer Republik hatte die SPD eine starke Konkurrenz, nämlich links, die USPD, die KPD oder einen lokalen Arbeiterblock. Diese Parteien waren teilweise sogar bedeutend stärker als die SPD. Das hing natürlich mit der Industriearbeiterschaft bei Opel und eben bei den Farbwerken zusammen.
Jakob geht in den Religionsunterricht, aber stärker als die jüdische Geschichte scheint ihn die Geschichte des armen Dorfschusters zu beeindrucken.
Schön ist die Jugend. Für viele junge Menschen war und ist sie es nicht. Adam Kilp hat mir die seine oft erzählt, wie sie so traurig war. Nur noch die Fasnacht, die schöner war wie 10 Kerbe, machte alles wieder gleich. Es gehört ja so wenig zu diesem Glück.
Jakob Altmaier hat den Ton dieser Erzählungen im Ohr. Sie prägen ihn politisch, aber auch als Autor.
Wir waren junge Burschen. Unsere politische Hochschule war die Schusterwerkstätte, wo Meister Adam Kilp, wenn er abends aus der Mainzer Schuhfabrik nach Hause kam und gegessen hatte, bis tief in die Nacht feste auf die Sohlen hämmerte und noch fester auf die vor seinem Fenster stehende Gruppe von Zentrumsleuten. Landgerichtsrat Itschert war der Name des damaligen Zentrumsführers unseres Bezirks. Und wenn Adam Kilp die Schuhnägel mit der Zunge angefeuchtet hatte, setzte er sie auf die vorgestochenen Sohlenlöcher, nahm den Hammer und nagelte und buchstabierte. Itschert, bitschert, ditschert, flitschert, klitschert, pitschert, titschert, zwitschert.
Jakob Altmaier legt die mittlere Reife ab, leistet Militärdienst und beginnt eine kaufmännische Lehre in Frankfurt. Aber die ist nicht seine Zukunft. Er beginnt für die Flörsheimer Zeitung zu schreiben und ist der erste aus seiner Familie, der einen Beruf ergreift, der ihn aus dem dörflichen Milieu und weit über den Horizont von Frankfurt und Köln hinausführen wird. Er wird Journalist. Doch bleibt er als Autor der Frankfurter Volksstimme, der Frankfurter Zeitung, des sozialdemokratischen Vorwärts, der Weltbühne, des Manchester Guardian, seiner Heimat treu und schreibt weiter für die Flörsheimer Zeitung.
1906 kommt es im Wahlkreis Darmstadt-Groß-Gerau zu einer Nachwahl für den Reichstag und zu einer Begegnung, die Jakob Altmaier sein Leben lang nicht vergisst. August Bebel spricht in Rüsselsheim.
Taufrisch liegt es in meiner Erinnerung. Die Opel-Arbeiter strömen herein, es ist ein Aufmarsch, ein Dröhnen, ein Strömen, als käme die Flut des Meeres herein. Saal, Galerien, es kann bald kein Apfel mehr zur Erde fallen, im Garten stehen Mann an Mann. In den Ästen der Bäume hocken und schaukeln die Jungen, auf den Straßen stehen die Massen, bis zum Bahnhof ist alles schwarz vor Menschen, ruft einer vom Baum. Von fern braust ein Hochruf, wiederholt sich, braust neu auf und will nicht enden. August Bebel kommt. Saal und Galerien springen auf. Es bleibt keiner sitzen. Die Aufregung treibt die Menschen hoch, möchte sie hinaustreiben auf die Straße. Sie können nicht, sie bleiben, strecken die Hälse zum Saaleingang, fiebern. Die Welle der Hochrufe braust wieder heran. Und da auf einmal, wie mit einem Zauberstab, Totenstille. Im Saaleingang steht ein kleiner Mann mit weiß lodernden Haaren, weißem Gesicht. auf dem ein paar kohlschwarze Augen brennen, klug und irgendwie wehmütig. August Bebel.
Nachts fährt Jakob Altmaier mit dem Nachen nach Hause.
Niemand spricht ein Wort. In den Wirtschaften sitzen noch jene, die nicht gekommen waren und auf unsere Erzählungen warten. So ist es in allen Dörfern am Main. In dieser Nacht sind wir Sozialdemokraten geworden. Mit so vielen anderen sind es geblieben und werden es sein.
August Bebel war bestimmt die bestimmende Person für ihn, nicht nur in der Jugendzeit, sondern eigentlich bis zum Alter. Denn er ist über die Jahrzehnte hinweg auch in dieser Gedankenwelt verblieben. Er war ein orthodoxer Sozialdemokrat alter Prägung. Er hat die Klassenkampftheorien, man müsste fast schon sagen, wie mit der Muttermilch eingesogen.
1913 tritt Altmaier in die SPD ein. Zu dieser Zeit lebt er schon in Frankfurt. Er schreibt Beiträge für die Volksstimme und lernt den Feuilletonredakteur Hermann Wendel kennen.
Wendel ist nur 5 Jahre älter als Altmaier und hat schon eine steile Karriere hinter sich. 1906 hat Franz Mehring den damals 22-Jährigen für die Leipziger Volkszeitung verpflichtet. Seit 1912 gehört er als jüngster Abgeordneter dem Reichstag an und schreibt für den Vorwärts.
Ein genialisch begabter, bienenfleißiger Arbeiter, ausgestattet mit den feinsten Fasern und Regungen des Herzens und des Geistes. Junkerlich, buschikoser Draufgänger nach außen, innerlich von echtem Adel. In Lothringen war er geboren. Er kam aus jenem Stück Erde, auf dem sich die beiden Nationen scheiden und zugleich verbinden. In beiden Kulturen ist er aufgewachsen. Mit ihrer Geschichte und Literatur hatte er sich vollgesogen.
Im Frühjahr 1913 fährt Altmaier selbst zum ersten Mal nach Paris. Nach seiner Rückkehr schreibt er für die Flörsheimer Zeitung einen Artikel, der die Hoffnung auf Fortschritt und auf Völkerverständigung zugleich formuliert.
Was bleibt uns noch zu tun übrig? Oh, noch gar viel. Ist es nicht ein Hohn auf uns selbst, wenn sich die Völker in unseren Tagen bis zu den Zähnen bewaffnet gegenüberstehen? Müssen wir nicht erkennen, dass es Wahnsinn ist, Schranken aufzubauen, die das menschliche Genie längst niedergeworfen hat? Vor wenigen Tagen fuhren wir von Paris mit einem französischen Grenzsoldaten, der in seine Garnison eilte. Gerade vor Toul fliegt hoch in den Lüften wunderbar, stolz und sicher ein Luftschiff, beleuchtet von riesigen Scheinwerfern. Ein einziger erhebender Gedanke beseelt die Brust aller Zuschauer. Und als wenige Minuten später der französische Soldat Abschied nahm, da rief er noch einmal zum Fenster herein: «En cas de guerre, ne tirez pas sur moi, s'il vous plaît! Schießen Sie bitte im Kriegsfalle nicht auf mich!» Es sollte ein Scherz sein. Und doch, welcher Ernst lag in diesen wenigen Worten. Das ganze Unglück der Völker sprach daraus.
Ein Jahr später ziehen beide, Altmaier und Wendel, in den Krieg, dem auch die SPD zugestimmt hat. Altmaier teilt die Kriegsbegeisterung der meisten Deutschen nicht. Dennoch hofft auch er, dass der Krieg zugunsten des Vaterlandes enden wird.
Unter dem Pseudonym Gens Kippelschorsch schreibt er Geschichten über und für die Flörsheimer, die in der ortsansässigen Flörsheimer Zeitung erscheinen.
Der Gens Kippelschorsch, wenn man es hochdeutsch übersetzen sollte, der Georg vom Gänsehügel, ist eine literarische Figur, die Altmaier 1914 geschaffen hat. Der Gens Kippel selber ist ein kleiner Erdhügel gewesen und dort hielten sich vor allem Gänse auf. Deswegen der Name Gens Kippel. Ja, und dort war auch das Zusammentreffen der Fischer, die dann am Abend nach der Arbeit diskutiert haben.
Gens Kippelschorsch ist einer von ihnen und er spricht, wie alle, Mundart.
Nix verungut.
Wovon Gens Kippelschorsch erzählt und worüber er mit seiner Frau Katharine und den Nachbarn streitet, das ist oft nur für echte Flairgemer Leid zu entschlüsseln, die sich in Altmaiers Geschichten spiegeln. Ihr Vergnügen an den Geschichten ist groß. Altmaier schickt sie von der Front an seinen Verleger. 1916, mitten im Krieg, muss Gens Kippelschorsch zur Musterung antreten.
Unser Hauptmann steigt zu Pferde, zieht mit uns ins Feld. Sie schreisch, wollen wir Frankreich schlagen, sterben als dappere Held. Basse Rasserie, Walle Rallera, Haldigeil, Kathrine, Oschel, Walle Rallerie, Infanterie, Haldigeil. Ehe hätt euch geglaubt, die Kloft der Holz im Flerschemer Urwald tät für 2,52 Mark versteigert werden, als dass der Schasch in sein alter Tag noch einmal auf dem Mustering gehen ist.
1917 wird Altmaier schwer verwundet. Nach seiner Genesung beginnt seine eigentliche Karriere. Er wird Redakteur der Volksstimme und ist es noch, als die Revolution ausbricht, der Kaiser abdankt und Philipp Scheidemann die Republik ausruft.
Arbeit und Soldaten! Furchtbar waren die 4 Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk. Alles durch das Volk.
Altmaier hofft auf eine sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft. Mit der Mehrheit seiner Partei verbindet ihn die Überzeugung, dass Demokratie und Sozialismus zusammengehören.
Wenn das Volk in seiner Mehrheit gegen uns entscheidet, werden wir weiter kämpfen wie bisher, bis zum endgültigen Sieg. Die Köpfe revolutionieren, nicht die Fäuste, das ist unsere wichtigste Aufgabe.
Doch in den folgenden Jahren entfremdet sich Altmaier seiner Partei. In dem Maß, in dem die SPD Koalitionen mit bürgerlichen Parteien eingeht.
Der Parteivorstand sucht gegen die Interessen der Arbeiterklasse wie des Staates die Verbrüderung mit einem Wirtschaftssystem, das faul und morsch ist, bis in die Knochen. Im Innern lösen wir durch eine Koalition mit der Großindustrie keine Wirtschaftskrise. Schaffen wir den Notleidenden kein Brot und keine Kleidung.
Im Herbst 1923 ist das Geld wertlos. Streiks und Hungerunruhen erschüttern das Land. Auf Anordnung von Reichspräsident Friedrich Ebert wird der Ausnahmezustand über das Deutsche Reich verhängt.
Im Freistaat Sachsen ist Erich Zeigner im Frühjahr zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er hat 2 Mitglieder der KPD in seine Regierung aufgenommen. KPD und linke Sozialdemokraten beginnen, in Sachsen und Thüringen paramilitärische Kampfverbände aufzustellen. Die sächsische Regierung weigert sich, eine Anordnung zur Auflösung der Verbände zu befolgen und die kommunistischen Minister zu entlassen. Reichswehrtruppen marschieren in Sachsen ein. Friedrich Ebert ermächtigt den Reichskanzler zur Reichsexekution gegen Sachsen. Die von Zeigner geführte SPD-KPD-Regierung wird abgesetzt, Zeigner festgenommen.
Im November 1923 endet der Marsch auf die Münchner Feldherrnhalle im Kugelhagel der bayerischen Landespolizei. Hitler und seine Mitverschwörer kommen vor Gericht.
Gleichzeitig läuft in Leipzig der Prozess gegen Zeigner wegen angeblicher Bestechlichkeit im Amt und Aktenunterschlagung. Er wird zu 3 Jahren Haft verurteilt, Hitler wegen vollendeten Landesverrats zur Mindeststrafe von 5 Jahren. Bei guter Führung wird die Entlassung nach einem halben Jahr in Aussicht gestellt. Richter Neithardt bescheinigt den Putschisten rein vaterländischen Geist.
Das ist so furchtbar und niederschmetternd, dass uns in München und Leipzig verbrieft und versiegelt wurde. Wir sind ein Land ohne Gerechtigkeit, ein Staat ohne Richter, ein Volk, unter dessen Füßen kein Grund mehr und kein Boden ist. Deutschland ist der Juxplatz randalierender Hakenkreuzler.
Die Gleichzeitigkeit der Prozesse und die Urteile beschäftigen die Presse der Republik. Jakob Altmaier kommentiert das Geschehen in der Weltbühne und gibt der SPD Mitschuld am Erstarken der antirepublikanischen rechten Kräfte.
Wer jahrelang das Spiel mit dem Feuer zulässt, der ist moralisch verantwortlich, wenn ein Brand ausbricht. Wer aber die Brandstifter freispricht und die Schwefellieferanten laufen lässt, der braucht nur auf die Stunde zu warten, wo ihm das Haus über dem Kopf abbrennt.
Während Jakob Altmaier die Zeichen an der Wand liest, scheint zu Hause in Flörsheim die Welt noch in Ordnung zu sein. Sein Vater Josef ist ein geachteter und beliebter Mann. Oft sitzt er mit seinem Freund, dem Pfarrer, draußen auf einer Bank. Da sitzen das Alte und das Neue Testament, sollen die Flörsheimer dann gesagt haben.
8 Kinder hatte Josef Altmaier mit seiner ersten Frau Caroline bekommen. Hermann, Bernhard, Leopold, Jakob, Helene, Paula, Ida und Betty. Leopold und Betty starben als Kinder. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Josef Altmaier 1898 ein zweites Mal. In der Ehe mit Bertha Dietz kamen die Söhne Martin und Ernst zur Welt.
Ob die Kinder dabei sind, als Flörsheim ihrem alten Vater die Ehre erweist? Gefeiert wird seine 50-jährige Zugehörigkeit zum Gesangverein Sängerbund von 1848. Die Zeitschrift Der Israelit berichtet.
Er wurde von einem großen Fackelzug unter Vorantritt einer Musikkapelle und weiß gekleideten Kindern mit seiner Gattin im Auto von seiner Wohnung abgeholt und ins Sängerheim gefahren, wo ihm große Ehrungen und sinnreiche Geschenke überreicht wurden. Fast unser ganzes Städtchen nahm an der Feier teil und bewies so das schöne Zusammenleben aller Konfessionen in unserem von Antisemitismus freien Städtchen.
Ein Jahr später wird Josef 75. Wieder wird groß gefeiert.
Zu einem Festtage für unsere Kehila und weit darüber hinaus gestaltete sich die 75-jährige Geburtstagsfeier unseres langjährigen ehrenamtlichen Chasens Herrn Josef Altmaier. Am Vorabend der Feier erschien der größte Gesangverein Flörsheims, der Sängerbund, und brachte ihm zu Ehren eine Ovation dar. Ein erfreuliches Zeichen in unserer jetzigen Zeit, wo man an anderen Orten die Häuser und Synagogen und Friedhöfe der Juden schändet. Als erster Gratulant erschien in der Frühe der katholische Pfarrer, um als treuer Freund und Nachbar zu gratulieren, und fand herzliche Worte der Ehrerbietung für den Jubilar. Den Höhepunkt erreichte die Feier in dem Festgottesdienst am Sabbat Noach, den unsere Gemeinde dem Jubilar zu Ehren veranstaltete. Nach der Torah-Vorlesung ergriff der erste Vorsteher, Herr Sally Kahn, das Wort. Er führte aus, dass Herr Altmaier einer seit Jahrhunderten hier ansässigen Familie entstammte und dass Herr Altmaier über 20 Jahre Vorsteher gewesen sei und nun seit langen Jahren, da die Gemeinde lehrerlos sei, den Gottesdienst in schönster Weise zu aller Zufriedenheit versehe. Als Zeichen der Dankbarkeit überreicht er Herrn Altmaier einen silbernen Kiddusch-Becher.
Jakob Altmaier reist 1928 und 1929 im Auftrag des Sozialdemokratischen Pressedienstes nach Jugoslawien. 1930 arbeitet er in Paris, danach bis zum Herbst 1931 in London. Schließlich kehrt er nach Berlin zurück. Er erinnert sich an den 30. Januar 1933.
Gestern hatte es geregnet. Heute ist es mild und trocken. Als Zehntausende Sozialdemokraten und Reichsbannerleute im Lustgarten für die Demokratie demonstrieren. Sonne bricht durch die Wolken und vergoldet die Paläste der Wilhelmstraße. Auffällig, wie belebt sie bereits in den Morgenstunden ist. Es wimmelt von Menschen, die auf und ab gehen. Viel zu spät erfahren wir, was sich um die Mittagszeit im Präsidentenpalast abgespielt hat. Die Abendblätter melden, Hitler zum Reichskanzler ernannt.
Am 1. Februar löst Hindenburg den Reichstag auf. Für den 5. März werden Neuwahlen angesetzt. Eine Notverordnung schränkt das Versammlungsrecht und die Pressefreiheit ein. In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar brennt der Reichstag. Die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat beschränkt die Grundrechte wie die Freiheit der Person und die Unverletzbarkeit der Wohnung. Es kommt zu zahlreichen Verhaftungen und Überfällen, die sich insbesondere gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter richten. Die Frankfurter Zeitung meldet am 3. März, dass die sozialdemokratische Volksstimme, Jakob Altmaiers alte Zeitung, bis zum 15. März 1933 verboten worden ist. Bei der Reichstagswahl erhält die NSDAP reichsweit 43,9% der Stimmen. In Hessen sind es 49,5%.
Am 23. März 1933 stimmt der in der Berliner Krolloper tagende Reichstag für das Ermächtigungsgesetz. Die Regierung kann damit ohne Zustimmung von Reichstag und Reichsrat sowie ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten Gesetze erlassen. Am Abend hält der SPD-Parteivorsitzende Otto Wels die Totenrede auf die Republik.
Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll.
Am 1. April 1933 musste ich, um der Verhaftung zu entkommen, in die Emigration gehen.
Für Jakob Altmaier beginnt ein sorgenvolles Leben. Er spricht Französisch, Englisch und Serbokroatisch. Er kann sich verständigen, aber er fühlt sich einsam. In einem der wenigen überlieferten persönlichen Zeugnisse schreibt er einem Freund, dem bulgarischen Künstler Ilja Beschkow, im Juli 1934 nach einem Gang durch Belgrad:
Now, what could I tell you? Almost next to nothing. Nun, was könnte ich dir sagen? So gut wie nichts.
You are a poet and a child, supposedly.
Da du ein Dichter bist und ein Kind, kennst du meine Gedanken und Gefühle vermutlich gut. Mein Herz ist übervoll. Trotzdem sind meine Worte leer, schrecklich leer. Kein Mensch, kein Mensch. Es ist fast unerträglich.
Emptiness. It is almost intolerable.
Hat Jakob Altmaier erfahren, dass sein Vater gestorben ist?
Einen schweren Verlust hat unsere kleine Gemeinde erlitten. Am 6. Adar wurde der frühere langjährige Vorsteher und seit langen Jahren ehrenamtliche Chasen mehrerer Gemeinden, Josef Altmaier, im 88. Lebensjahre zur ewigen Heimat abgerufen. Seit 1922, da die Gemeinde lehrerlos wurde, versah er auch das Leinen. Bis in seine letzten Lebenstage hinein beschäftigten sich seine Gedanken mit dem Gottesdienst. Nun ruht er aus, der Nimmermüde, auf dem altehrwürdigen Friedhofe unserer Gemeinde. Möge er seiner Familie und seiner Gemeinde ein Fürsprecher sein. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens.
Vor dem Trauerhaus steht eine große Trauerversammlung, die meisten Nichtjuden.
Jakob Altmaier pendelt in den ersten Jahren des Exils zwischen Paris und Belgrad hin und her. Neben seinem deutschen Pass besitzt er jetzt einen jugoslawischen. Er veröffentlicht Artikel im Manchester Guardian, im Daily Herald, in der in Belgrad erscheinenden Politika. Aber auch Jakob Altmaier muss, wie viele Emigranten, um seine Existenz kämpfen. Im Pariser Tageblatt erscheinen einige Reportagen und eine Erinnerung an das Attentat von Sarajevo 1914. Politisch engagiert er sich für die Bildung einer Volksfront, die die oppositionellen Kräfte in der Emigration vereinen soll.
Zu den Freunden, die er in Paris wieder sieht, gehört auch Hermann Wendel. Er stirbt mit nur 52 Jahren.
Seit Franz Mehring haben Deutschland und die internationale sozialistische Arbeiterbewegung keinen solchen Lehrer und Erzieher, keinen ihm gleichen Beherrscher der deutschen Sprache gesehen. Sie war ihm ein Lustgarten und zugleich ein Heiligtum. Wenn das Dritte Reich und seine Bandenführer nichts anderes auf dem Kerbholz hätten als diese unheilvolle Verhunzung und Verlotterung der deutschen Sprache, das allein hätte einem Hermann Wendel genügt, sie für immer zu fliehen und zu verwünschen. Auch das gehört zu den unerlässlichen Aufräumungsarbeiten der sozialistischen Arbeiterbewegung, die Reinheit und Schönheit der Sprache Lessings, Schillers und Goethes wiederherzustellen.
1937 reist Altmaier zweimal im Auftrag der französischen Zeitung Le Populaire nach Spanien, um über den Bürgerkrieg zu berichten. Einige der Artikel erscheinen auch in der Pariser Tageszeitung.
Im Januar 1938 arbeitet Altmaier für den Sender der Deutschen Freiheitspartei, der von einem Fischkutter aus zweimal täglich halbstündige Programme mit Nachrichten und Kommentaren nach Deutschland sendet. Das primitive, kohlegetriebene Schiff wird in den Januarstürmen auf der Nordsee hin und her geworfen. Jakob Altmaier erträgt die Bedingungen nicht und kehrt nach Paris zurück.
Oft sitzt er mit Soma Morgenstern und Josef Roth im Café. Altmaier und Roth kennen sich von der Frankfurter Zeitung her und beide sind, wie Soma Morgenstern erinnert, darin einig, dass das Nazi-Regime nur durch einen Krieg beseitigt werden kann. Als Altmaier eines Tages an einem Zeitungskiosk zusammenbricht, glaubt Roth an eine Reaktion auf die Nachricht vom Münchner Abkommen. Aber es ist ein Herzinfarkt und der Beginn eines langen Leidens. Morgenstern erinnert sich weiter.
Von diesem Fall war Roth so beeindruckt, dass er gleich die Adresse des Spitals polizeilich ermittelte und, von mir begleitet, mit einem Blumenstrauß dem Sozialdemokraten Altmaier einen Krankenbesuch abstattete. Auf dem Heimweg im Taxi sagte er: »Weißt du, warum er umgefallen ist? Weil er so gesund ist. Du behauptest ja immer, dass ich auch gesund bin. So gesund wie der Altmaier bist du nicht. Er hat den geradesten Gang unter den Emigranten. Dabei trägt er 3 Kreuze.« »Wieso 3?« fragte ich. »Er ist ein Jud, er ist ein Sozialdemokrat und er ist ein Homosexueller. Also 4 Kreuze«, sagte ich. »Er ist ja auch ein Emigrant.«
Bald nach Jakob Altmaiers Entlassung aus dem Krankenhaus schießt Herschel Grünspan in der deutschen Botschaft in Paris auf den Diplomaten Ernst vom Rath. Grünspan ist 3 Jahre zuvor von Hannover nach Paris emigriert, weil es für ihn als Juden in Deutschland keine Zukunft mehr gab. Anfang November hat er erfahren, dass seine Eltern und Geschwister zusammen mit Zehntausenden anderen von den deutschen Behörden in das Niemandsland zwischen Polen und Deutschland deportiert worden sind. Die Verzweiflungstat des 17-Jährigen ist der Vorwand für die sogenannte Reichskristallnacht und eine Flut judenfeindlicher Gesetze, die in den Tagen nach dem 10. November erlassen werden.
Martin Altmaier wird nach Buchenwald verschleppt. Bruder Hermann gezwungen, seine Bäckerei in Flörsheim weit unter Wert zu verkaufen. Mehr als die Hälfte des Kaufpreises überweist der Käufer auf Anweisung des Oberfinanzpräsidenten auf ein Konto, das durch die Devisenstelle des Finanzamts gesichert wird. Die Familie kann über das Geld nicht verfügen und entscheidet, zu fliehen. Hermann Altmaier emigriert im Februar 1939 nach Frankreich. Seine Frau soll ihm folgen, wenn sie die gemeinsame Tochter Lotte in Sicherheit gebracht hat. Auch Bruder Martin flieht nach seiner Entlassung aus dem Lager nach Paris. Leo Mannheimer aus Höchst schreibt über diese Zeit:
»Ich war mal in Paris und ging gemächlich frei, weil es mich interessiere tut, in die Championnat nei. Vor 43 blieb ich stehe. Es ist ein klar Hotel. Im ersten Stock, da findet mir von Flergem ein Modell.«
Das Hotel Championnat 43 gibt es noch immer. 1939 leben hier Hermann und Martin Altmaier zusammen mit anderen Geflüchteten aus Flörsheim. Sie sind das Modell von Flergem. Leo Mannheimer, auch er ein Mitglied der SPD und mit den Altmaiers schon in den alten Zeiten in Flörsheim befreundet, schreibt weiter:
»Zum zweiten Mal sind sie geboren. Was haben sie mitgemacht? Bei uns in Paris, da seien sie jetzt. Doch draußen ist immer noch Nacht. So oft, da denke mir home und an alle, die draußen sind. Ans Riksche, ans Gersons, an die Mutter auch. An Theodor mit seinen Kind. Es war so gemütlich beim Sede, so richtig wie früher es war. Mir habe geohrt und gegessen, gesungen wie all die Jahren.«
Gerson, das ist Robert Gerson. Er hat Paula Altmaier, die Schwester von Jakob, Hermann und Martin, geheiratet. Die Gersons sind noch immer in Flörsheim. Hermann und Martin sind besorgt. Und sie haben Sehnsucht nach Zuhause. Im Sommer 1939 schreibt Martin Altmaier eine Karte.
Diese Karte, eine Postkarte mit einem Bild der Basilika Sacré-Cœur. Und am kommenden Montag, dem Flörsheimer verlobten Tag, werde er auf den Berg zur Basilika pilgern, nach Osten in Richtung Flörsheim blicken und der Heimat geloben, ihr treu zu bleiben. Und der Text schließt dann mit einem Gruß an den Pfarrer von St. Gallus, Dekan Klein.
Hat Jakob Altmaier seine Brüder in Paris noch einmal gesehen?
Zu Beginn des Krieges wird Jakob Altmaier zusammen mit Leonhard Frank, Soma Morgenstern und Balder Olden interniert. Unter dramatischen Umständen gelingt ihm die Flucht vor der heranrückenden Wehrmacht. Er flieht auf den Balkan, dann nach Griechenland, schließlich nach Kairo. Er arbeitet für den britischen Geheimdienst.
Wann hat er begonnen, darüber nachzudenken, ob er nach Deutschland zurückkehren soll?
Wie kann er in einem Land leben, in dem viele seiner Verwandten ermordet worden sind? Sein Bruder Hermann hat sich nach New York retten können. Soll auch er dorthin gehen? Aber da ist die Hoffnung auf das andere Deutschland. Er hat diese Hoffnung nie aufgeben können. Und dennoch, ihm scheint, er ist zu Hause nicht willkommen. Von Paris aus schreibt er am 18. Februar 1948 an Fritz Heine vom SPD-Vorstand:
Nächste Woche fahre ich nach London, dann vielleicht nach Griechenland für den Telegraph. Und wenn das alles nicht ist, will ich nach New York. Ich hätte mir anderes vorgestellt. Es scheint mir aber, als wäre für Emigranten kein Platz in Deutschland.
Im Juli 1949 kehrt er doch zurück.
Es geschah vor allem auf Wunsch und auf Drängen von Dr. Kurt Schumacher, des im Sommer 1952 verstorbenen Vorsitzenden der SPD, der 10 Jahre im Konzentrationslager verbringen musste, der zuletzt nur noch einen Arm und ein Bein besaß. Dr. Schumacher wollte mich als Mitglied des ersten westdeutschen Parlamentes in seiner Fraktion sehen, um die deutsch-jüdische Frage zu lösen, wie er es bezeichnete, um der Aussöhnung zwischen Deutschland und dem Judentum willen.
Altmaier nimmt die Aufgabe an.
Was ich damals Wiedergutmachung nannte, war ein einziges Chaos. Die Masse der emigrierten deutschen Juden in New York, London, Brüssel und Paris vegetierte kläglich dahin, weil nach dem Kriegsende auch die ausländischen Regierungen keinerlei Interesse mehr an ihnen zeigten. Am schlimmsten ging es wohl jenen vielen Tausenden von Menschen, die vor, während und nach dem Krieg nach Israel gekommen waren. Etwa 1 Million Emigranten waren dort mittellos gelandet, die der Staat anfangs nur in notdürftigen Hütten unterbringen konnte. Es herrschte großer Hunger.
Die Wahlen zum ersten Bundestag finden im August 1949 statt.
Ich erhielt von dem Parteivorstand der SPD den Wahlkreis Hanau-Gelnhausen und wurde in direkter Wahl als Abgeordneter in den ersten Bundestag gewählt. Die SPD blieb wider Erwarten in der Minderheit. Es gab eine CDU-Regierung mit Dr. Konrad Adenauer als Bundeskanzler.
In seiner ersten Regierungserklärung begründet Adenauer, warum er eine Koalition mit den bürgerlichen Parteien eingegangen ist und nicht mit den Sozialdemokraten, die die stärkste Fraktion stellen. Er spricht über die Demontagepolitik der Alliierten, den Mangel an Wohnungen, die Unterbringung der Vertriebenen, die Lage der Kriegsgefangenen und den Umgang mit den Besatzungsmächten. Er bekennt sich zur Westbindung und hält ein Plädoyer für den Ausgleich mit Frankreich.
Das deutsch-jüdische Problem und das Problem einer Wiedergutmachung ließ er außer Acht. Für mich selbst war dies die große Enttäuschung. Sollte ich vergebens nach Deutschland zurückgekehrt sein?
Insgesamt 4-mal wird Altmaier in den Bundestag gewählt. 1949, 1953, 1957 und 1961. In diesen Jahren wird er von seiner Fraktion unter anderem in den Auswärtigen Ausschuss, in den Gesamtdeutschen Ausschuss und in den Wiedergutmachungsausschuss entsandt. Außerdem in internationale Gremien wie die Beratende Versammlung des Europarates. Oft ist er an den Wochenenden in seinem Wahlkreis unterwegs, engagiert sich für kommunale Probleme.
Als Bundestagsredner tritt Jakob Altmaier selten in Erscheinung. Am 8. Juli 1954 gibt er im Auftrag der Sozialdemokratischen Fraktion eine Erklärung zum Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes ab.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 einstimmig angenommenen Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes beizutreten, kann und darf uns Deutschen nicht allein eine gesetzgeberische Maßnahme sein. Dieser internationalen Vereinbarung sich anzuschließen, muss uns allen nicht nur ein Akt des Verstandes, sondern auch ein Anliegen des Herzens sein. Wir haben erfahren müssen, dass die Fortschritte des menschlichen Geistes, insbesondere die technischen Eroberungen, die das naturwissenschaftliche Denken zunächst mit solchem Stolz erfüllten, zu unserem Leidwesen auch Fortschritte zu Gefahren sind. Den Großtaten menschlicher Erfindungsgabe haben sich Untaten beigesellt, Verbrechen, die auszudenken einst nicht möglich gewesen sind.
Jakob Altmaier hat sich verändert. Er bleibt Marxist und will, dass die SPD eine sozialistische Partei bleibt. An den Fortschritt glaubt er nicht mehr unbedingt. Sein wichtigstes Anliegen ist und bleibt die Wiedergutmachung. Gemeinsam mit seinem Parteifreund Carlo Schmidt, dem Bundestagsabgeordneten Thomas Dehler, Außenminister Heinrich von Brentano und Franz Böhm, dem späteren Leiter der deutschen Delegation in den Wiedergutmachungsverhandlungen mit Israel, gründet er einen Verein zur Unterstützung von Flüchtlingen, die im Ausland leben.
Der Plan war der, ein Altersheim in Paris zu errichten. Nach unendlichen Mühen war es uns im Laufe von 2 Jahren gelungen, die dazu notwendige Summe zusammenzubringen. 3 Millionen D-Mark waren es ungefähr, die wir aufbrachten.
Ende 1950 spricht Altmaier den Vorsitzenden seiner Partei an. Die Regierung müsse endlich gestoßen werden, etwas zu tun. Im Februar 1951 stimmt Schumacher zu, dass Altmaier mit Bundeskanzler Adenauer spricht.
Es geschah am Schluss einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Dr. Adenauer war als Außenminister anwesend. Der Bundeskanzler bat mich am folgenden Tag zu einer privaten Unterredung in sein Amtszimmer. Den Plan, den ich ihm bei dieser Unterredung auseinandersetzte, war, eine Verhandlung mit dem Staat Israel aufzunehmen. »Mit wem soll ich aber reden?« rief er aus. »Es ist mir nicht nur ein politisches Anliegen, sondern es ist mir ein aufrichtiges Herzensbedürfnis, mit jemandem aus Israel zu sprechen.« Und begründete diesen Herzenswunsch, wobei er mir erzählte, wie es jüdische Mitbürger aus seiner von ihm vor 1933 verwalteten Heimatstadt Köln gewesen seien, die ihm ihre Hilfe angeboten hatten, als ihn die Nazis aus dem Amt des Oberbürgermeisters gejagt hatten.
Zwischen Israel und der Bundesrepublik gibt es zu dieser Zeit keinerlei Beziehungen. Jakob Altmaier wendet sich an den israelischen Diplomaten Eliyahu Livni, den er bei der Wiedereinweihung der Frankfurter Westend-Synagoge im September 1950 kennengelernt hat.
Dr. Livni war der akkreditierte Konsul bei den westalliierten Besatzungsbehörden. Ich fuhr zu ihm nach München, um ihn zu bitten, den Wunsch Dr. Adenauers, mit einem Vertreter des Staates Israel zusammenzukommen, zu übermitteln.
Altmaier muss ein langes Exposé ausarbeiten und seine Unterredung mit Dr. Adenauer schildern.
Am 7.4.1951 kam ein Kurier zu mir nach Bonn, der mir einen Brief überbrachte. Darin teilte mir Dr. Livni mit, dass die Regierung des Staates Israel zu einem Gespräch mit Herrn Bundeskanzler Adenauer bereit sei. Wörtlich hieß es:
Meine Regierung beauftragt deshalb durch ihre werte Vermittlung, dass anlässlich des bevorstehenden Besuches des Herrn Bundeskanzlers in Paris zwischen ihm und dem bevollmächtigten Vertreter des Staates Israel in Paris eine vorbereitende Besprechung stattfinden soll. Der Zweck dieses geheimen Gesprächs solle die Klärung von Möglichkeiten zukünftiger Verhandlungen zwischen den beiden Staaten sein.
Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen Deutschland und Israel haben viele Gegner. Große Teile der israelischen Gesellschaft lehnen finanzielle Mittel aus Deutschland als Blutgeld ab.
Im August 1949 fragt das im Vorjahr neu gegründete Institut für Demoskopie Allensbach: Glauben Sie, dass Deutschland gegenüber den noch lebenden deutschen Juden die Pflicht zur Wiedergutmachung hat? 54% der Befragten antworten mit Ja, 31% mit Nein und 15% sind unentschieden.
Ostern 1951 kommt es in Paris zu einem ersten Gespräch.
Adenauer fuhr nach Paris. Die Unterredung zwischen ihm, Dr. Fischer und Horowitz verlief sehr stürmisch und völlig ergebnislos.
Adenauer bemüht sich um einen anderen Weg. Er sucht Kontakt zu Nachum Goldmann, dem Präsidenten des jüdischen Weltkongresses.
Es ereignete sich, dass der König von England starb. Dr. Adenauer sagte mir, ich fahre zur Beerdigung des Königs von England nach London und werde dort eine Besprechung mit Nachum Goldmann haben. Diese zweite Besprechung war sehr ergiebig.
Adenauer sagt Goldmann zu, dass er die israelische Forderung von 3 Milliarden D-Mark als Verhandlungsgrundlage akzeptiert. Die Zusage ist nicht mit dem Kabinett abgesprochen, in dem es vor allem in Gestalt von Bundesfinanzminister Schäfer Gegner eines Wiedergutmachungsabkommens gibt. Er spricht sich im Kabinett grundsätzlich ablehnend gegen die Verhandlungen aus, so Schäfer wörtlich, weil es unmöglich sein wird, die hochgespannten Erwartungen des Weltjudentums zu erfüllen.
In Paris kommt es zu einem Zusammentreffen von Adenauer mit dem israelischen Außenminister Charette in Gegenwart von Maurice Fischer.
Dort wurde vereinbart, eine Konferenz zwischen den Vertretern des Staates Israel, der jüdischen Weltorganisation und der Deutschen Bundesrepublik abzuhalten. Voraussetzung dafür sollte eine von mir bereits zu Beginn der Angelegenheit vorgeschlagene feierliche Erklärung der deutschen Regierung und des deutschen Parlaments sein, als moralische Wiedergutmachung zum Auftakt für die materielle Verhandlung.
Ein erster Entwurf der geplanten Erklärung wird von israelischer Seite als unzureichend zurückgewiesen. Jakob Altmaier fährt nach Paris, um mit Nachum Goldmann einen Text abzustimmen. Am 27. September 1951 erklärt Konrad Adenauer vor dem Bundestag:
Die Bundesregierung und mit ihr die große Mehrheit des deutschen Volkes sind sich des unermesslichen Leides bewusst, das in der Zeit des Nationalsozialismus über die Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten gebracht wurde.
Jakob Altmaier sitzt nicht am Verhandlungstisch, als die Gespräche über ein Wiedergutmachungsabkommen im Frühjahr 1952 in Haag beginnen und bald darauf beinahe scheitern.
Gleichzeitig tagt in London die Schuldenkonferenz, die über die Höhe der Zahlung entscheidet, die die Bundesrepublik für Vor- und Nachkriegsschulden leisten soll. Josef Abs ist der Leiter der deutschen Delegation und verknüpft die Verhandlungen in Haag mit denen in London. Er verweist auf die schlechte Devisenlage in Deutschland. Die Gespräche in Haag werden abgebrochen.
In dieser Lage erhielt ich eines Tages den Besuch des von Dr. Goldmann aus London nach Bonn entsandten Dr. Welch, vor dem Krieg Herausgeber einer jüdischen Zeitung in Berlin, später Chefredakteur der Jerusalem Post. Dr. Welch ersuchte mich, einen Brief von Herrn Dr. Kurt Schumacher an den Bundeskanzler zu erwirken. Dr. Schumacher lag damals auf dem Krankenlager, aber der Brief wurde geschrieben.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Bundestag und Bundesregierung haben in voller Einigkeit vor der Welt ihrem gemeinsamen Wunsch Ausdruck gegeben, sich durch eine Wiedergutmachung um Frieden mit Israel zu bemühen. Deshalb erfüllt es mich mit wachsender Sorge, dass die Verhandlungen ins Stocken geraten sind. Offenbar spielt hierbei auch eine Rolle, dass der Gedanke aufgekommen ist, zwischen den mit dem Staate Israel begonnenen Verhandlungen und der Konferenz über die deutschen Auslandsschulden in London müsse irgendeine Verbindung hergestellt werden. Ich darf feststellen, dass hiervon bisher keine Rede war, weder in der von Ihnen abgegebenen Regierungserklärung noch in den Erklärungen der Parteien im Bundestag. Die Wiedergutmachung ist als Erfüllung eines sittlichen Gebotes nach Grund und Rang ein vollkommen andersartiges Anliegen als die in London diskutierte Regelung kommerzieller Schulden.
Der Brief von Dr. Schumacher war der entscheidende Wendepunkt. Dr. Adenauer ging mit ihm in die Kabinettssitzung, schwang den Brief über den Köpfen der Minister und erklärte: Meine Herren, ich brauche Sie nicht mehr, ich habe eine Mehrheit für ein Israel-Abkommen.
Als der Vertrag schließlich am 10. September 1952 in Luxemburg unterzeichnet wird, ist auch Jakob Altmaier dabei. Adenauer hat ihn als Dank für seine Initiative eingeladen.
Attentatsgerüchte lagen über dem Saal. Keine Zeitung war benachrichtigt, kein Pressevertreter und kein Kameramann war zugelassen. Nie werde ich die Szene vergessen, als die Türe zum Nebenraum zeremoniell geöffnet wurde und die Vertreter des israelischen Volkes hereinkamen und Moshe Charette, der israelische Außenminister, mit zuckenden Lippen, blass wie der Tod, unfähig, ein Wort herauszubringen, vor dem deutschen Bundeskanzler stand. Selbst Dr. Adenauer fand es nicht. Das Geräusch eines rückenden Stuhlbeins wäre eine Erlösung aus der Stille gewesen, bis endlich die Federhalter auf den Pergamenten kritzelten und Erleichterung brachten.
Der Vertrag verpflichtet die Bundesrepublik zu Zahlungen bzw. Warenlieferungen in Höhe von 3 Milliarden D-Mark an Israel und 450 Millionen D-Mark an die Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Gemäß Protokoll 1 des Luxemburger Abkommens wird ein Jahr später außerdem das Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der NS-Verfolgung verabschiedet, das ein einheitliches Entschädigungsrecht schafft.
Bei der Schlussabstimmung im Deutschen Bundestag am 18. März 1953 verfügt die Regierung Adenauer über keine eigene Mehrheit. Die SPD-Fraktion stellt sich geschlossen hinter den Kanzler. Mit 238 der 358 anwesenden Abgeordneten wird der Vertrag angenommen.
Zehn Jahre später stirbt Jakob Altmaier. Er wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Flörsheim auf dem jüdischen Friedhof begraben. Der Holzsarg ist in ein schwarzes Tuch mit großem Davidstern gehüllt. Der Sängerbund Flörsheim, zu dessen Mitbegründern Jakob Altmaiers Großvater zählte, singt ein Lied. Landesrabbiner Dr. Lichtigfeld spricht ein Gebet. Am Grab stehen Carlo Schmidt, Herbert Wehner und Felix E. Schinner.
In den folgenden Jahren wird der Friedhof mehrfach geschändet. Auf der Rückseite des Grabsteins der Familie Altmaier hinterlassen Kriminelle eine Morddrohung. Juda verrecke.
Carlo Schmidt spricht zum Gedenken an Jakob Altmaier im Bundestag.
Unser Kollege Jakob Altmaier ist am Abend des 8. Februar 73 Jahre alt, hier in diesem Hause, in seinem Büro, einsam, allein, einem Herzschlag erlegen. Jakob Altmaier hat auch in der Migration nie vergessen, woher er stammte und wohin er gehören wollte. Er war ein guter Europäer, der aus jedem Land, in das ihn sein Leben geführt hat, mitnahm, was gut war und was das deutsche Erbe vermehren konnte. Und er war ein deutscher Patriot. Er kam zurück nach dem Krieg. Nicht obwohl, sondern weil auf dieses Volk so viel Schmach geworfen worden ist. Er wollte als ein Deutscher diese Schmach mittragen und uns nicht allein lassen.
Der gerade Gang. Die Geschichte Jakob Altmaiers aus Flörsheim. Feature von Bettina Leder. Es sprachen Ilona Fritz-Strauß, Christoph Pütthoff, Michael Quast und Michael Schütz. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion Hans Sarkowitsch.